Bevor wir starten, eine Bitte um Nachsicht, denn der Ton dieser Folge ist leider an einigen Stellen nicht ganz optimal. Und ich hoffe sehr, dass du mir verzeihst. Das Gespräch ist trotzdem super, super wertvoll und du wirst ganz, ganz viel für dich mitnehmen können.
Wie ist denn eigentlich der Zugang zu so einem Talentprogramm aufgesetzt? Wer wird denn dahin empfohlen? Wer trifft am Ende die Auswahl, die biasfrei ist? Oder ist es dann doch der berühmte Nasenfaktor, den sich vielleicht auch die Geschäftsführung vorbehält? Ne? So nach dem Motto, ja, HR darf die Talents aussuchen. Aber gell, am Schluss, da gucken wir dann schon drauf, wer da reinkommt. Dass das auch die. Nicht umsonst habe ich den Jens jahrelang hier ausgebildet. Ja? Dass der jetzt hier nicht in dieses Talentprogramm kommt, weil da plötzlich drei andere Frauen noch sind.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich habe heute eine sehr, sehr spannende Frau da. Sie war unter anderem SDAX-Vorständin. Sie war auch CEO und ich möchte aber gleich ihren Namen droppen, weil sie ist auch Buchautorin. Christina Sontheim-Leven ist zu Gast und sie arbeitet heute vor allen Dingen als Karrierementorin, Speakerin und Senior Advisor. Und sie ist absolute leidenschaftliche Verfechterin vielfältiger und vor allen Dingen auch inklusiver Führungskulturen. Sie hat einen Background als Volljuristin und war in wirklich vielen, vielen großen, namhaften Unternehmen wie Metro, Peek & Cloppenburg, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Und wie ich schon gerade gesagt hat, hat auch CEO-Positionen besessen und gleichermaßen war sie die erste weibliche SDAX-Vorständin der internationalen CEWE Group. Also das ist schon mal auf jeden Fall viel, viel Erfahrung, wo ich mich sehr, sehr freue, denn sie, ich habe es gerade auch schon gesagt, sie ist auch Buchautorin und da sollten alle unsere Ohren jetzt wach werden, denn sie hat es unter anderem als Co-Autorin das Buch herausgebracht, Machtgebiete, was Managerinnen erleben und wie sie dagegenhalten. Und da können wir, glaube ich, eine ganze Menge heute lernen. Deswegen freue ich mich so, so sehr, dass du da bist, liebe Christina, und heiße dich herzlich willkommen.
Oh, liebe Christine, danke für diese so charmante Intro. Ich freue mich auch riesig, dass wir nun zusammenfinden.
Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber deswegen ist meine Vorfreude umso größer, weil es ist so ein, auch mit deiner Expertise, mit deinem Background und auch das Thema, was ihr nochmal in dem Buch auch aufgearbeitet habt, ist es so ein Kernthema, wo wir definitiv ran müssen, damit sich tatsächlich was verändert. Und bevor wir so einen Deep Dive machen und da wirklich reingehen, möchte ich dich vor allen Dingen, möchte ich dir eine Einstiegsfrage stellen. Gerade auch, wenn du so ein bisschen an Female Leadership denkst, mit deiner Expertise, was kommt dir da vielleicht auch für ein Bild, für ein Gefühl? Ja, wir haben jetzt Frühjahr oder fast schon Richtung Sommer 2026. Was kommt bei dir da so im Kopf oder im Bauch?
Female Leadership in 2026 ist etwas, was gerade irgendwie, hat letztens jemand so ein tolles Bild gehabt, ist wie rückwärts Marathon in High Heels.
Okay, ja. Ja,
aber das trifft es. Es ist immer noch anstrengend. Es ist nichts, was wir kurzfristig hinbekommen. Und tatsächlich im Moment geht es eher wieder rückwärts, ne? Wenn du dir die offiziellen Zahlen anguckst von Allbright, von der FIDA und so weiter. Frauen in Führungspositionen werden wieder seltener. Und das zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Hm. Und das macht mir Sorgen.
Ja, oh, ich, das resoniert so mit mir. Also bei mir ist einerseits immer dieser, es wird schon alles gut, es gibt so diese starke Optimistin in mir und gleichermaßen sind auch ein paar Anzeichen da, die uns definitiv, gerade wenn wir auch vor kurzem gerade Afghanistan nochmal die neuen Regeln mit Kinderheirat und so weiter, wo ja auch Leadership irgendwo drinsteckt, ja,
ja.
Uns anhören, dann sind da viele Alarmglocken, definitiv. Und das macht es auch gerade, deswegen ist es so wichtig, vor allen Dingen auch das Thema Macht immer mehr zu verstehen, weil fleißig allein bringt uns nicht weiter, da sind wir, glaube ich, alle sehr weit vorne, sondern zu verstehen, wie kann ich mitgestalten, wie kann ich Strukturen verstehen, wie kann ich auch gegenhalten, so wie ihr es auch im Buch formuliert. Und wenn du so ein bisschen auch mit deiner Erfahrung drauf guckst, ich erlebe sehr oft, dass Frauen auch mit Macht, mit dem Wort Macht schon allein was sehr Negatives assoziieren, weil es natürlich auch oft diesen politischen Rahmen hat. Wie können wir das schaffen, dass wir auch vielleicht Macht als etwas Positives sehen, damit wir überhaupt erstmal offen sind, richtig mitzuspielen?
Da hilft ein ganz, ganz kleiner Twist, ist meine Erfahrung. Du hängst noch ein kleines Wort davor, nämlich zum Beispiel eine Gestaltungsmacht fühlt sich ganz anders an oder eine Wirkmacht. Denn das ist schon etwas, was, glaube ich, in uns allen Menschen, nicht nur in Frauen, immanent ist. Wir wollen einen Beitrag leisten. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir selbst etwas bewirken können. Mhm. Und wenn du dann eben von Gestaltungs- oder Wirkmacht redest, dann fühlt sich das ganz anders an als die platte Macht, die missbräuchliche Macht, die wir im Moment auch so viel erleben, oder die zerstörerische Macht auch. Mhm. Und dann haben Frauen plötzlich überhaupt gar kein Problem mehr mit Macht.
Ja, das ist ein guter Frame. Ich merke gerade auch, wie das viel mehr Leichtigkeit oder viel mehr Lust reinbringt. Und gab es bei dir so im Karriereweg, in deinem eigenen Karriereweg, irgendwann den Moment, dass du gemerkt hast, okay, das bedeutet Macht. Also jetzt merke ich erstmal, entweder ich fühle mich machtlos und ich möchte das ändern, oder ich merke, hier habe ich wirklich was, hier verändere ich was. Gab es da einen Moment bei dir?
Also ich bin ja, hast du eben schon zu Recht gesagt, von Haus aus Juristin. Mhm. Und in den ersten Jahren meiner Karriere war ich auch ganz klassisch als solche unterwegs. Das bedeutet aber auch, dass du ganz viel berätst. Du gibst Ratschläge an Menschen, die du für richtig hältst. Naja, und das macht dann jemand, was damit entweder folgt in diesem Ratschlag oder halt auch nicht. Und für mich war irgendwann der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Herrgott, nochmal. Ich möchte jetzt auch gerne da mitsitzen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ich möchte diejenige sein, die nicht nur was sagt, und wenn sie Glück hat, dann wird das auch umgesetzt, sondern ich möchte da sitzen, wo du wirklich etwas bewegen kannst, wo du diejenige bist, die sagt, jetzt biegen wir links oder rechts ab. Mhm. Das war für mich dieses Gefühl eben am Ende des Tages, wenn du mit am Entscheidungstisch sitzt, dann hast du die Macht, wirklich etwas zu verändern. Und ich war schon damals der Meinung, dass es auch ganz schön notwendig ist, das zu tun.
Sehr gut. Und war das damals so, das Bewusstsein auch in eine Führungsposition zu gehen? Oder was, wie beschreibst du dieses so, ich möchte am Tisch sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden? War das eine bestimmte Position oder war das in einem bestimmten Rahmen?
Naja, weißt du, man hat ja immer das Gefühl, es gibt immer eine nächste Stufe, auf die man möchte, weil da wird alles besser. Und so. Was übrigens nicht stimmt, ne? Wie wir ja im Buch sehr eindrucksvoll zeigen, das wäre so die Arbeitshypothese, ne? Wenn man ganz oben angekommen ist, da ist bestimmt alles super mit der Gleichstellung. Nein, ist es nicht. Insofern, es gab einen Zeitpunkt in meiner Karriere, da habe ich gesagt, so jetzt möchte ich meine erste Geschäftsführung, meine erste CEO-Position haben. Und vorher war es eigentlich immer nur dieser Wunsch, eben mit am Tisch zu sitzen, da wo die Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist auch in sehr frauendominierten Domänen oft nicht der Fall. Schau mal, ich habe viele Jahre in der Mode gearbeitet und sage mal, in der Mode, da wimmelt es ja nur so von Frauen. Das stimmt auch, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann sitzt du plötzlich mit 10 Männern an so einem Tisch, ne?
Ja, da gibt es ja ganz viele Beispiele auch von anderen Branchen, was immer so ein bisschen strange ist. Also ich hatte es vor kurzem, das war in einem... ich muss kurz überlegen, das war genau so eine große Kita-Kette, wo ja hauptsächlich ErzieherInnen sind ja hauptsächlich weiblich, ja. Und an allen Standorten von dieser Kita-Gruppe waren wirklich überall Männer, die Kita-Leitung gemacht haben, ja. Was so wirklich auch dieses Paradoxon ist, so wie du es auch gerade beschreibst.
Bevor es gleich weitergeht, ein wirklich, wirklich wichtiger Hinweis. Am 15. Juli, jetzt schon bald, in wenigen Wochen, startet der nächste Durchgang unseres beliebten Female Leadership-Programms. Das ist inzwischen schon das 8. Female Leadership-Programm. Und wenn du dir mehr Selbstvertrauen, mehr Führungs-Know-how, mehr Souveränität wünschst, dann ist dieses Programm genau das Richtige. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und melde dich an.
Jetzt ist ja so ein bisschen auch, gerade wenn wir über das Thema Macht, also gerade wenn ich auch das Gefühl habe, ich bin ja eigentlich eine Frau und viele Frauen sind hier im Unternehmen, aber irgendwie treffe ich nicht die Entscheidung. Ich habe ja gar keine Macht. So fühlen sich ja dann auch viele Frauen, dass sie gar nicht unbedingt die Macht haben. Was sagst du denen, die das Gefühl haben, sie haben gar keine Macht?
Ich sage, jeder von uns hat Macht, ne? Jeder hat in seinem kleinen, oder vor allem jede, in ihrem kleinen Circle of Influence hat sie Macht, Dinge zu verändern, ja? Und wenn eine sagt, ja, aber ich bin ja nur hier die Grafikerin, ne, die Anzeigen macht, dann sage ich, ja, du hast aber die Macht, Dinge so darzustellen, dass sie vielleicht zum Beispiel inklusiver sind, wenn du die neuen Fotos auswählst für die Webseite. Du hast im Wording der Texte die Möglichkeit, euch moderner oder traditioneller, je nachdem, dastehen zu lassen. Und du hast viele, viele kleine Hebel. Und ja, du entscheidest jetzt nicht über die vielleicht große Strategie, aber am Ende des Tages wissen wir doch alle, it's all about execution. Wie setzt sich denn die große Strategie zusammen? Na, aus vielen kleinen Bausteinen. Und wir sind alle Teil in dem System, wo wir was bewegen können. Und manchmal müssen wir uns diese Macht halt auch nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Da müssen wir dann auch eben sagen, ja, ich bin hier die Grafikerin, aber ich würde jetzt gerne dieses wichtige Projekt in unserem Bereich federführend leiten. Warum? Weil ich dann mehr Macht habe, etwas zu bestimmen.
Ja, ja. Und weißt du, was sagst du Frauen, die sagen, ich würde das gern, aber ich bin so voll, ich habe gar keine Zeit dafür. So, das ist ja, das höre ich zum Beispiel sehr oft. Ich würde mich gern mehr engagieren, aber ich bin schon so voll, ich wüsste gar nicht, wo ich das einbringen sollte. Das kommt ja auch noch manchmal so ein bisschen, diese Ambivalenz zwischen voll und eigentlich richtig gestalten wollen. Was rätst du denen?
Das ist ja ein Klassiker, wenn Frauen zu mir ins Mentoring kommen. Ja. Warum? Weil ganz viele von diesen tollen Frauen so knallhart in der fleißigen Lieschenfalle stecken. Weil die rödeln und die liefern ab und das ist total toll. Und alle anderen finden es vor allem auch total toll, weil da ist ja jemand, der arbeitet und liefert es ab. Und dann kriegen sie noch mehr obendrauf gepackt. Ja. So, woran arbeite ich mit denen an? Der richtigen Priorisierung, ja. Also sozusagen nicht alles richtig machen, sondern das Richtige machen. Das ist ein großer, großer Unterschied, ja. Dann gucke ich mit denen ganz knallhart auch in das Thema KI, ja. Wie schaffen wir ressourcenfrei, indem du auch mehr KI nutzt, je nachdem, was da in dem Unternehmen alles schon so erlaubt und möglich ist. Mhm. Um dann zu gucken, was machst du mit deiner freien Zeit, die dadurch möglich wird, ja. Wo bewirkst du dich vielleicht auf strategisch wichtige Projekte? Wo gehst du in strategisches Netzwerken und so weiter? Also all die Dinge, für die vermeintlich vorher keine Zeit ist. Ne? Die Zeit ist da. Wir müssen sie uns aber selber nehmen, selber erlauben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Ne? Wie viele Frauen kenne ich, die sagen, nee, ich mache keine Mittagspause, die mache ich dann meistens durch, damit ich pünktlich gehen kann, weil ne, um 4 macht die Kita zu. Und ich dann sage, ja, aber schau dir bitte den Kollegen an. Wenn der Papadienst hat, dann geht der trotzdem mittags in die Kantine und hält das Schwätzchen die halbe Stunde, was so wichtig ist. Ja?
Ja.
Musst du dir selber erlauben und sagen, es ist Teil meiner Arbeit, Teil meiner Karriere.
Ja, das ist diese Sichtbarkeitsarbeit, die dürfen wir wirklich auch als vollständigen Bereich auch der einfach der Arbeit auch wirklich sehen und nicht nur als nice to have, sondern als must have. Gerade wenn wir irgendwo in die Machtposition auch kommen wollen oder und doch mehr noch mehr in die Wirkung kommen wollen, so wie du es auch beschreibst.
Weil guck mal, wenn ich das mal vielleicht anführen darf, ne? Die Macht, die wir wollen, das ist ja nichts, was irgendwo auf dem Zettel ist, wo du dich bewirbst, sondern es ist ja was total ungreifbar ist in diesen ganzen vielen kleinen Zwischenmeetings, in den ungeschriebenen Codes, ne? Eben, wer geht mit wem Mittagessen, wer duzt sich mit wem, in manchen Unternehmen, wer hat welchen Gürtel an oder so weiter und gehört dazu oder gehört nicht dazu oder kriegt eben beim Mittagessen mit, da ist eine wichtige Veranstaltung noch übermorgen Nachmittag, wenn du da nicht dabei bist, dann kriegst du nicht den neuesten Kram mit. Also weißt du, dass das zu spüren und eben auch diese ungreifbaren Dinge mitzubekommen und da Teil von zu werden, ist eben auch Teil davon, Macht zu bekommen.
Ja, dranbleiben am System. Ja, sind wir auch schon so ein bisschen, was sind denn so Spielregeln, vielleicht auch manchmal ungeschriebene Spielregeln, die jetzt gar nicht, die aber so aus eurer Erfahrung auch mit dem Buch, was ihr veröffentlicht habt, Machtgebiete, was hat sich so gezeigt, was sind häufige Spielregeln, die einfach in vielen Unternehmen mir helfen, wenn ich sie erkenne und auch nutze, in mehr Macht zu bekommen? Jetzt ist vielleicht schon das Mittagessen gehen, ja, ein bisschen sichtbarer zu werden. Was gibt es da noch für Spielregeln, die ich für mich checken sollte?
Mhm. Also eine Sache, die viele von den Frauen aus dem Buch erzählt haben, ist der Fakt, dass eben viele wichtige Entscheidungen gar nicht in dem Meeting getroffen werden, sondern Spielregel der Macht ist, die treffen sich schon vorher irgendwo, manchmal auch da, wo wir nicht dabei sind, ja. Auf jeden Fall wird vorher viel Entscheidungsarbeit gemacht, sodass es eigentlich nur in dem Meeting selber abnicken ist. Das ist etwas, das können wir auch, wenn wir uns das zutrauen. Ne? Auch wir können vorher schon mal zu Kollege 1, 2 und 3 gehen und uns mit dem abstimmen. Also dieses sich bewusst auch ein Netzwerk aufbauen innerhalb der Firma und das auch nutzen, um bestimmte Dinge vorzubereiten, damit dann in dem Meeting das selber passiert, das könnten wir genauso. Das machen wir nur bisher nicht, weil da sind wir bei deinem Punkt vorher, da haben wir keine Zeit für, ne? das vermeintliche Schwätzchen mit der Kaffeetasse, was aber in Wirklichkeit keins ist, sondern was in Wirklichkeit eine Vorabstimmung ist, ne? Mhm. Also sowas. Dann eine klassische Spielregel der Macht ist, die Frauen werden halt einfach 3-mal häufiger pro Minute von Männern unterbrochen, wenn sie was erzählen. Ja, und im schlimmsten Fall kommt 5 Minuten später die eigene Idee nochmal mit slightly different wording und wird dann von wem anderen verwendet. Und dann ist es plötzlich sowieso die beste Idee seit der Erfindung von geschnittenem Brot. Ja,
ja.
So. Ja, also was können Sie tun? Unbedingt darauf gucken, dass eben auch der eigene Redeanteil adäquat ist und notfalls sich das Rederecht zurückholen, indem man sagt, du, ich war noch nicht fertig, lass mich gerne ausreden. Ja, und wenn es sehr renitent ist, wir haben eine im Buch, die hat gesagt, ich habe mir das Rederecht mit Handzeichen zurückgeholt. Ich habe gesagt, stopp. Jetzt rede ich zu Ende. Ja, so ein bisschen, wer Kinder hat, die Kinder
kriegen das
beigebracht. Ne? Ja. Halt, stopp, ich werde gemobbt. Ne? Das kriegen wir so ein bisschen nur in der Erwachsenenvariante. Ne? Oder wer es humorvoller mag, letztens hat jemand gesagt, wurde ich unterbrochen. Und dann habe ich zum Kollegen gesagt, herzlich willkommen in meinem Satz. Ich bin jetzt echt nur gespannt, wie der zu Ende geht.
Mhm. Ja.
Also man kann das auch humoristisch machen. Wichtig ist aber schon, dass du gehört wirst mit deiner Idee.
Ja.
Weißt du, und das hat was mit Macht zu tun, denn das Ding heißt ja Machtgebiete, weil Raum nehmen ist ja heute nicht mehr etwas Territoriales, sondern wie viel Zeit findet deine gute Idee und das, was du zu sagen hast. Und dafür musst du Raum schaffen.
Ja, das, also gerade auch das Thema sich unterbrechen lassen, ist so ein wichtiger Hebel, darauf zu achten, aus diese Muster zu durchbrechen. Ich erlebe das auch immer wieder, also ich habe es selber auch erlebt und ich erlebe das auch immer wieder so als gerade als Fragestellung von Frauen, wie kann ich damit umgehen? Deswegen da sich ein paar Schlagsätze, mit denen ich reagieren kann, ob das humoristisch ist, ob das mal ein bisschen konfrontativer ist, das hilft so sehr, um sich dann den Redeanteil und auch vor allen Dingen die Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen. Ja, total. Und in eurem, also vielleicht kannst du auch mal das gesagt, das Thema Machtgebiete, ja, nicht also Raum nehmen einerseits, aber kannst du es noch mal so ein bisschen mehr beschreiben? Also so ist das Machtgebiete, ja, hat das was mit vielleicht auch Hierarchien zu tun und manchmal auch vielleicht mit Präsenz zu tun? Also wie kann ich vielleicht das noch mal ein bisschen mehr praktischer für mich greifen?
Mhm. Mhm. Ja, natürlich hat Macht auch immer mit hierarchischer Macht zu tun. Welche Schulterklappen hast du, ne? Deswegen ist es durchaus auch wichtig, darauf zu bestehen, bestimmte Titel auch zu haben in Unternehmen, die noch sehr hierarchisch sind. Ich habe letztens mit einer Frau zusammengearbeitet, die macht quasi schon seit Jahren einen Job in einer bestimmten hohen Hierarchie. Und dann hat man mal so gesagt, ja, ja, wir ziehen die Titel dann noch nach. Ist ja nicht so wichtig, du bist ja überall dabei.
Ich kenne ja jeder. Ja.
Genau, ja. Ist es aber nicht. Es ist nach außen nicht wichtig, ne? Es ist nicht... Wenn sie auf ein Panel oder irgendwo als Expertin redet, ist es auch da wichtig, dass man ihr dieses Schulter... Und es ist auch für intern wichtig, ne? Wenn sie die Einzige ist, die die gleiche Arbeit wie die anderen macht, aber irgendwie noch sozusagen den Junior-Titel von vor 10 Jahren hat, dann ist das nicht gut. Mhm. So, also insofern, ja, hierarchische Macht, aber tatsächlich auch, wenn wir mir die Definition von Machtgebieten, wenn du da noch mehr reinschaust, am Ende des Tages Machtgebiete ist das, wo du dir deinen Raum, deine Wirksamkeit nimmst, wo du aber zum Beispiel auch für mehr Budgets kämpfst. Oft hat das ja auch was mit Euro zu tun, wo du für ein größeres Team kämpfst, wo du all diese Dinge tust, wo du in die Sichtbarkeit und in die Wirksamkeit kommst. Das sind für uns die Machtgebiete. Mhm. Und wenn du auf das Cover schaust, ne, haben wir ja nicht umsonst die Macht oben und die Gebiete unten, weil eben manche aber unten drunter liegen, in diese unsichtbaren Machtgebiete. Und das ist, glaube ich, auch das, was für viele so frustrierend ist, wo sie sagen, da komme ich nicht rein in diese Man's World. Ja? Die blocken, da komme ich nicht in bestimmte Meetings mit rein, in bestimmte Entscheidungszirkel. Und deswegen ist es wichtig, da sozusagen die Hintertüren auch zu finden und reinzugehen und dafür auch zu kämpfen. Mhm. Und deswegen ermutigen wir übrigens auch alle Frauen immer, unbedingt Quotenfrau zu werden.
Ja, bitte.
Auch das wollen ja viele Frauen nicht. So, nee, ich möchte nicht die Quote. Ich möchte ja wegen meiner Leistung.
Kompetenz, ja.
Ja, wegen meiner Kompetenz genommen werden. Ja, wirst du ja auch. Keine Sorge, ja. Ist noch keine Frau der Welt befördert worden, weil sie gerade das richtige Chromosom und zwei Brüste hatte. Ja. Sondern natürlich muss auf was geleistet werden. Und im Zweifel muss dreimal mehr geleistet werden. Ja? Aber die Quote ist etwas, was dich dahin bringt, wo du auch hingehörst und wo du vielleicht sonst nicht hinkämst, weil wir eben ganz oft im Recruiting ja auch noch den Bias haben, dass eben der Klaus dann doch eben den kleinen Klaus nachzieht, weil der ihm so ähnlich ist und weil der mit ihm über ähnliche Themen reden kann. Und es ist ja auch viel bequemer. Das müssen wir ja auch sagen. Ne? Es ist ja viel schöner, sich mit Menschen zu umgeben, die so denken und so reden wie ich und wo ich mich jetzt nicht in was anderes reindenken muss. Das finde ich ja auch per se anstrengend, so als Otto-Normal-Mensch. Ja. Also total Mensch geht übrigens für uns alle. Ja, also es ist kein männliches Privileg, aber befördert natürlich dieses Thema. Und auch da, wenn wir mal ganz kurz an den Anfang der Karriere oder an den Karrierewechsel denken, ne? Bewirb dich halt auch gerne auf Dinge, die machtvoller sind. Bewirb dich auf die nächste Position. Du bist wahrscheinlich überrascht, dass du dafür in Frage kommst, weil du es dir selber in dem Fall schon wieder nicht erlaubst. Ne? Auch da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo Frauen gesagt haben, ja, nee, weiß ich nicht, ob ich schon bereit bin. Ne? Und ich dann sage, probier's, sag's zumindest mal und dann überrascht sind, ja, dass dann gesagt wird, ach echt, ja, wir wussten gar nicht, dass du daran Interesse hast. Ja, wir dachten, du kannst das nicht vereinbaren. Fürchterlich.
Ja, und dann wird schon so pauschal gar nicht erst gefragt. Ne? Das ist ja schon mal auch ein gutes Indiz, so ein bisschen so die Alarmglocken so ein bisschen zu beobachten. Was sagst du denn, wie fange ich vielleicht an, Unternehmen Strukturen auch zu lesen? Also gibt es da bestimmte Mechaniken, wo ich sage, darauf sollte ich achten, so wie werden Entscheidungen getroffen, wie entscheidet HR oder was auch immer? Gibt es da so bestimmte Grundprinzipien, die ich mache, damit dann in der Organisation einen Termin lesen kann?
Naja, du kannst natürlich schon schauen, wer trifft denn eigentlich die Entscheidungen? Und wer wird vielleicht auch von den Entscheidern immer konsultiert, auch wenn er vielleicht per formaler Schulterklappe gar nicht zu den Wichtigen gehört? Auch das, es gibt ja so ganz viele informelle Machtzentren. Ja. Diejenigen, die immer schon 3 Tage vorher Bescheid wissen, ja, um dann mal zu gucken, was machen die anders. Mhm. Es ist aber auch so, dass Frauen vielfach nicht immer den Zugang haben. Die können halt nicht ständig beim Feierabendgetränk noch dabei sein und so weiter. Also du hast vorhin von Präsenzkultur geredet. Und das ist leider in traditionellen Unternehmen wird eben Leistung oft noch mit Präsenz gleichgesetzt. Und ich glaube, es lohnt sich sehr dafür, gerne auch mit einer HR zusammen dafür zu werben, dass Leistung und Performance und Führung eben nicht nur in Management by Walking Around stattfinden muss, sondern dass man das heute auch anders und moderner leben kann. Und dann beginnt eine ganz andere Art von Teilhabe für Frauen.
Ja, total. Ich hatte vor kurzem eine, die bei uns im Female Leadership Programm war und die im Nachhinein meinte, dass die Männer von ihr in der Führung so überrascht sind, weil sie die Sachen so anders macht als sie. Dass sie eben pünktlich geht und es trotzdem funktioniert im Team. Und diesen Mut, sich wirklich zu nehmen, die Führung anders zu machen und eben nicht mehr 24/7 irgendwie verfügbar zu sein oder vermeintlich irgendwie bis abends um 8 Uhr zu sitzen. Ich kann ja trotzdem präsent sein, ja, ohne dass ich vielleicht die längste Interview als letztes geht. Deswegen finde ich das nochmal einen ganz wichtigen Hinweis auch von dir, da zu gucken, auch Dinge anders zu machen. Ja. Würdest aus deiner Erfahrung, du hast ja auch viele Unternehmen gesehen, gibt es Macht oder auch Machtgebiete, die eigentlich die sehr transparent sind? Also gehen manche Unternehmen auch sehr transparent mit Machtstrukturen um oder erlebst du eher intransparente und vielleicht auch unbewusste Mechaniken?
Ich glaube, viele Unternehmen denken, sie würden damit transparent umgehen und gucken dann aber nicht den einen Schritt weiter hinter die Fassade. Ja, ich bleibe mal bei einem Klassiker. Mhm. Die Unternehmen sagen, ja, aber wir haben ja ein tolles Talentprogramm. Ja, und da sorgen wir doch dafür, dass die Pipeline gefüllt wird. Und da haben wir auch ganz tolle Ambitionen, was unsere Quote für Frauen in diesem Talentprogramm angeht und so weiter. Und dann wundern sie sich zwar, dass da nie genug drin sind, aber so richtig den nächsten Schritt weiter wird auch nicht gedacht, ja. Mhm. Und dann mal zu gucken, wie ist denn eigentlich der Zugang zu so einem Talentprogramm aufgesetzt? Mhm. Wer wird denn dahin empfohlen? Wer trifft am Ende die Auswahl, wie biasfrei ist? Oder ist es dann doch der berühmte Nasenfaktor, den sich vielleicht auch die Geschäftsführung vorbehält? Ne? So nach dem Motto, ja, HR darf die Talents aussuchen. Aber gell, am Schluss, da gucken wir dann schon drauf, wer da reinkommt. Dass das auch die. Nicht umsonst habe ich den Jens jahrelang hier ausgebildet. Ja, dass er jetzt hier nicht in dieses Talentprogramm kommt, weil da plötzlich drei andere Frauen noch sind.
Ja, das ist ja genau der Klassiker, ne? Ja.
Genau.
Ja, und daran kann man ja sehr gut erkennen, dass es eben nicht ganz gleichwertig läuft dann, ja. Würdest du sagen, da gibt es noch andere Bereiche, wo ich hingucken sollte?
Es sind, glaube ich, die großen Sollbruchstellen, die wir ja auch im Buch aufdecken. Ne? Es fängt vorne an beim Recruiting. Wie stelle ich ein? Überhaupt, wie schreibe ich aus? Kannst du sogar noch vorgehen, dann eben, wie sind die internen Beförderungslogiken, dann kommt in die große, große Sollbruchstelle, die Frau wird Mutter, ja, da können Unternehmen brutal viel falsch machen, da könnten wir uns wahrscheinlich eine ganze eigene Folge drüber unterhalten, aber das ist das, was alle Frauen erzählt haben, ja, am Anfang wollte keine über das Kinderthema reden und wir sind in fast jedem Talk dann doch hingekommen, einfach weil es so ein einschneidendes Erlebnis ist. Dann geht es eben über das Thema Sichtbarkeit, Allyship, Beförderung, wo man sehr genau hingucken muss, auch da wieder, wie frei von den eigenen Vorurteilen findet das eigentlich statt oder eben halt auch nicht. Das sind, glaube ich, so die ganz großen Hebel. Und dann der allergrößte Hebel, und jetzt sind wir bei einem total weichen Thema, ist eben die Kultur. Weißt du, Kultur ist das größte Machtgebiet von allen. Schaffe ich es, eine Kultur vorzuleben, in der ich andere Meinungen auch tolerieren kann, in dem ich weiß, dass Vielfalt einen Wert hat für mein Unternehmen, weil es uns erfolgreicher macht. Und das bedeutet dann auch automatisch einzuschreiten, wenn Dinge schieflaufen. Mhm. Wenn Hardcore-MeToo-Fälle stattfinden, ja, und auch das beschreiben wir im Buch, auch das passiert sogar auf Vorstandsebene. Mhm. Vor allem aber in den vielen kleinen Nitty-Gritty-Sachen, die so kulturprägend sind. Weißt du, die vielen Frauen, die uns alle davon berichten, ne? Der lustige Witz auf ihre Kosten, die leicht anzügliche Bemerkung verpackt als Kompliment, die aber dann doch irgendwie auch einen abwertet am Ende auf das Äußere. Diese Dinge in einer Kultur nicht zu tolerieren, sondern aktiv dagegen zu wirken, ist, glaube ich, der allergrößte Hebel. Und da sind Führungspersönlichkeiten gefragt. Ich war ja nicht umsonst, beschäftigt sich dein Podcast mit Führung. Das darf jetzt gern die Sternstunde der Führung werden, dieses Zeitalter.
Ja, und das darf auch nicht nur auf den Schultern von Frauen liegen, ja, sondern da brauchen wir auch Männer, die, du hast das Thema Allyship gerade angesprochen, weil oft setzen sich dann Frauen für Frauen ein, wenn sie sowas erleben. Und das soll bitte auch so stattfinden, aber was wir einfach definitiv brauchen, sind auch mal ein paar Männer, die mit auch für langsam ist jetzt mal Zeit, dass die auch mal was tun. Das finde ich auch gerade oft, wenn ich über Führungskräfte spreche oder wenn wir über Führungskräfte sprechen. Es sollte auch nur, auch wenn der Podcast die wenig männliche Führungskräfte erreicht, ein paar, ist es trotzdem was, was wir, glaube ich, grundsätzlich als Kulturelement noch mehr integrieren dürfen über alle Führungsgeschlechter. Ja?
Ja, natürlich. Und weißt du, das ist auch so wichtig. Manchmal fehlt ja auch der Frau vielleicht in dem Moment die richtige Antwort, wenn der blöde Kommentar kommt, ne? Wenn sie da sitzt und einer sagt, ach, Christine, also du bei deinen langen Beinen heute in dem Sommerkleid, da kann ich mich jetzt wirklich nicht auf deine Marketingpräsentation konzentrieren. Und du denkst, bitte, was haben jetzt meine Beine hier mit der Marketingkampagne zu tun? Ja? Und dir fällt in dem Moment nichts ein. Und das dann eben auch dein Kollege sagt, entschuldige Dieter, das war jetzt total unangebracht und das ist überhaupt nicht unsere Kultur hier.
Ja,
bitte. Männer dürfen und müssen mutiger sein und sich dann auch wirklich einsetzen und nicht nur sagen, ja, ich habe auch schon mal eine Frau befördert, ja, sondern wirklich nicht nur Allyship, sondern gern auch Sponsorship machen, Türen aufmachen, sagen, hey Christine, weißt du, nächste Woche ist ein echt wichtiges Meeting, du bist zwar nicht eingeladen, aber ich nehme dich jetzt mit, weil ich glaube, es ist wichtig, dass du mal den XY kennenlernst und dass du auch hörst, wie unsere Strategie in der Hinsicht ist, ja. Das darf wirklich gerne mehr geschehen, denn wir sagen ja auch immer, unser Buch ist ja auch kein Gegeneinanderbuch, ist ja explizit ein Miteinanderbuch, weil wir sagen, wenn wir das System ändern wollen, dann dürfen wir die anderen 50% eben nicht nur als Teil des Problems sehen, sondern wir müssen sie zum Teil der Lösung machen. Hm. Und da kann ich dir vielleicht auch noch eine ganz spannende News erzählen. Mhm. Wir werden jetzt im Juni in München unsere erste Male-Only-Lesung machen. Also eine Lesung nur für und mit Männer. Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich mehr in den Diskurs auch mit Männern, weil sie eben Teil der Lösung sein müssen. Und wir haben festgestellt, wenn die so auf den doch vornehmend weiblich besuchten Lesungen bei uns sind, da findet nicht so viel Austausch statt. Also machen wir dieses Experiment und sagen, schau, was passiert denn, wenn wir 100 Entscheider, die wirklich was bewegen können, mitnehmen auf einen neuen Gedankenimpuls und uns mit ihm darüber unterhalten, wie muss moderne Führung anders aussehen.
So schön, so cool, dass ihr diesen Move macht. Ich hatte auch vor kurzem, gab es so eine Studie oder so eine Statistik oder so eine Analyse, dass viele Männer sich immer rechtfertigen damit. Das fand ich ganz spannend. Ja, aber ich setze mich doch für Frauen ein. Ich habe doch auch eine Tochter oder ich habe doch auch eine Frau zu Hause.
Gott, also diese Sprüche. Wenn jemand sagt, ich bin kein Rassist, ist echt auch manchmal Döner. Ja. Ich bin also Feminist, weil ich habe auch eine Mutter. Ja, Spoiler, jeder hat eine Mutter.
Und dass sie sich deswegen als frauenfreundlich kategorisieren, weil sie diese Basis haben und dann aber dann halt wenig aktiv sind, wenn es um die echten Fälle im Alltag geht, ja. Und ich glaube, da sehe ich einen großen Schlüssel, zumindest so diesen Transfer zu schaffen. Hey, Frauenfreundlichkeit bedeutet ein bisschen mehr. Und das System kann sich nur dann verändern, wenn du diesen nächsten Weg auch als Mann gehst, ja, und dich eben einsetzt oder das erkennst und nicht vor dich hin brummelst. Also wieder mal.
Wir haben abgesagt, wir wollen unbedingt raus, auch aus der Bubble. Ja, also es gibt ja, auch das gehört zur Wahrheit, es gibt echt viele tolle Männer, die das schon machen. Und im Buch lassen wir auch viele von denen zu Wort kommen, aber es gibt eben auch viele, die das noch nicht tun. Und deswegen, ich freue mich ja auch so, wir machen das Event ja mit zwei ganz spannenden Partnern. Mhm. Zum einen Rodan X, die sind so, kommen aus der ganzen IT-Welt, ja, wo ja auch noch Frauen eher Exotenstatus immer noch haben. Und der andere Partner, unser Medienpartner, ist der Playboy. Ja, okay. Und auch der erreicht ja vielleicht erstmal Leser hauptsächlich, die sich vielleicht nicht jeden Tag damit beschäftigen, wie moderne, inklusive Führung aussehen kann, wenn sie die hochwertigen Artikel lesen. Ja? Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Kombi tatsächlich.
Okay, aber können ZuhörerInnen, können die da hinkommen? Also wann ist das Event?
Das ist am 23. Juni in München. Wer es lesen möchte, www.machtgebiete.com. Magst du vielleicht auch in die Shownotes?
Ja, machen wir in die Shownotes. Nur für Männer,
Also wir schmeißen keine Frau raus, gell? Das ist klar. Ich meine, es ist ja witzlos, wenn ich über inklusive Welten rede und dann das tun würde. Okay. Aber tatsächlich, die Idee ist schon auch so ein bisschen fast wie so ein Safe Space mal zu schaffen, ja, wo wir dann darüber reden, vielleicht auch, was haben die für Hürden noch? Warum fällt es ihnen an manchen Stellen schwer und ihnen gute Ideen mitzugeben, wie es ganz leicht und ganz einfach miteinander gehen kann.
Voll gut, voll gut. Ja, wünsche ich euch sehr viel Erfolg und ich freue mich vielleicht mal Feedback zu bekommen, wie das, weil ich glaube, da steckt, wie gerade schon gesagt, viel Schlüssel drin, da gemeinsam stärker zu arbeiten und vielleicht auch wirklich mal ein Safe Space zu machen, ja, damit auch Männer mal ehrlich sagen können, wo sie sich schätzen, ja, ohne Frage.
Ja, und auch diese gefühlten Wahrheiten von den echten Wahrheiten mal runterzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ganz oft hörst du dann ja auch so, jetzt werden ja auch nur noch Frauen befördert, jetzt muss doch auch mal gut sein, jetzt sind wir doch schon da, ne? Und dann mal darüber zu reden, nie sind wir noch nicht, ja? So.
Fühlt sich vielleicht so an, aber es ist noch weit weg. Ja, noch ein paar Zahlen mal wieder, ich würde gerne eine Abschlussfrage zum Thema Machtgebiete machen und dann habe ich noch drei persönliche Fragen an dich. Und zwar, wenn du jeder Zuhörerin nur eine Sache mitgeben würdest, jetzt aus deinem Learning-Feld, aus deinem Learning-Feld aus dem Buch, was wäre das?
Sag laut, was du willst. Sag es laut. Es kann niemand in deinen Kopf gucken, welche Ambitionen du hast. Und es ist noch selten gewesen, dass man einfach tatsächlich nur, weil man so fleißig vor sich hingearbeitet hat, das bekommt, was man will. so sagen, was die eigene Ambition ist, sich das zuzutrauen und zuzugestehen, ja, ich kann das. Das ist so wichtig. Aber dafür sag es auch der Welt, schick es raus. Denn dann bist du vielleicht manchmal ganz erstaunt, wie viele Menschen umherum dich hören und dich dabei unterstützen möchten.
Gute Message, super Message. Vielen Dank. Ich habe noch drei Fragen an dich, Christina. Und zwar, wenn du so an eine Frau denkst, die du gern mal treffen würdest oder vielleicht die leider schon verstorben ist, die du gern getroffen hättest, was wäre das für ein Coffee-Date?
Oh, ich würde gerne mal Michelle Obama treffen. Ich finde, sie ist wirklich eine coole Socke. Ja. Das ist einfach eine tolle Frau, die das mit so viel Humor und Leichtigkeit und trotzdem auch mit einer ganz schönen Power dahinter schafft, wichtige Botschaften nicht nur zu verkünden, sondern auch vorzuleben. Ich glaube, so eine Stunde mit deren Kaffee, das wäre richtig, richtig toll.
Da, wenn du das schaffst, ich bin dabei, ja. Komm dann mit, ich bin dann wenigstens Mäuschen. Das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast. Also natürlich euer Buch, ohne Frage, macht Gebiete. Aber was vielleicht noch jetzt gerade?
Oh ja, über die Pfingstferien in einem großen Rutsch durchgelesen, Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Ein Roman über die Utopie einer Welt, in der tatsächlich die KI und ganz viele kleine Roboter schon für uns arbeiten, wo es das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Mhm. Und was es mit uns als Menschen macht, wenn wir plötzlich diese Freiheit haben und ob wir die eigentlich so gut finden und mehr möchte ich nicht spoilern, aber lohnt sich.
Okay, in einem Rutsch durchgelesen, klingt auf jeden Fall nach sehr lohnenswert. Was hast du für ein Lieblingsritual, wenn du einen langen Tag hattest, einen intensiven Arbeitstag?
Oh, wenn ich einen langen, schwierigen Tag hatte, dann gehe ich tatsächlich gern in die Badewanne. Das ist der kleine Luxus, den ich mir gönne. Und meine Mutter sagt immer, so wird die Welt aber nicht gerettet.
Ja. Zu viel Wasserverbrauch, oder?
Genau, aber tatsächlich einfach so ein bisschen auch den Tag sich abwaschen, runterkommen, nochmal die Gedanken schweifen lassen und dann mit einer ganz großen Entspannung und Vorfreude auf den nächsten Tag ins Bett gehen.
Schön, klingt gut. Klingt super, vor allen Dingen jetzt, wenn es heißer wird in der kalten Badewanne vielleicht eher.
Ja, Tatsache.
Vielen, vielen Dank, Christina, dass du zu Gast warst und große Empfehlung an dich, liebe Zuhörerin, das Buch Machtgebiete unbedingt zu lesen. Tolle Einblicke, sehr, sehr viel praktische Tipps auch dabei. Also große, große Empfehlung, dieses Buch zu lesen. Ich fand es sehr inspirierend. Also vielen, vielen Dank auch, Christina, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in die Reise, in ein paar Spielregeln und vor allen Dingen den Blick geschärft hast, wie wir uns Macht nehmen und vor allen Dingen da einen positiveren Frame auch zu haben. Also großen Dank an dich.
Sehr, sehr gerne, denn es geht nur gemeinsam, ne? Change the system, not the women.
Ja, ja, total. Liebe Zuhörerin, wenn du diese Folge inspirierend fandest, dann gilt wie immer der Aufruf und nicht schon direkt wegdrücken jetzt, ja, weil du kennst diesen Ausgang, sondern wirklich mal machen, bewerten, weiterempfehlen, teilen. Das ist das, was du auch gerade nochmal bestärkt hast. Es geht nur gemeinsam und dafür brauchen wir auch dich. Also lieben Dank und wir beide sagen Tschüss.